Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess und Change Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen, ja, und spannenden Episode des Rocketing Healthcare Podcasts. Peter und ich haben uns heute den Flamur Yashari eingeladen von Unique Health aus der Schweiz. Ja, Flamur, herzlich willkommen im Rocketing Healthcare Podcast, und vielleicht stellst du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern in 2, 3 Sätzen kurz vor, was man über dich wissen muss, damit sie zum Einstieg des Gesprächs ein bisschen ein Bild bekommen, wer du bist.
Hallo Matthias, hallo Peter, besten Dank, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Flamur Yashari. Ich komme aus der Schweiz, aus St. Gallen, das ist die Region Bodensee. Ich bin so ein Bodensee-Kind, bin Mitgründer von Unique Health, habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, und die Gesundheitsbranche hat mich eigentlich immer sehr interessiert.
Ja, schön, das sind also vielleicht noch 2 Fragen an dich, Flamur, im Nachgang, dass man vielleicht nochmal, weil du sagst, du bist Bodenseekind, vielleicht gibst du uns noch so 2, 3 Punkte, wo du sagst, das ist vielleicht auch noch spannend, was dich neben Unique Health umtreibt. Ich weiß nicht, hast du einen Segelschein und segelst auf dem Bodensee? Oder was sind deine Hobbys? Ja, liegt ja nahe. Man braucht ja, glaube ich, auch, wenn ich es richtig weiß, für den Bodensee einen eigenen Segelschein, ne? Oder einen eigenen Schifffahrtschein.
Ich war schon auf dem Segelschiff, ich war für den Genacker zuständig da, aber ich habe noch keinen Segelschein, aber ich gehe auf jeden Fall sehr gerne schwimmen am Bodensee, und durch das bekommt man auch so die Bodensee, ist ja Österreich, Deutschland, die Schweiz bilden so diesen Länderdreieck, und man bekommt halt auch mit, wie es im Gesundheitssystem in Deutschland läuft, im Gesundheitssystem in Österreich läuft, und so man bildet diese Einheit, und das ist das Schöne auch am Bodensee, dass man auch näher beieinander ist.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Mich würde jetzt interessieren, du hast gesagt, du bist ja schon länger am Healthcare-Bereich interessiert, aber wann war so der entscheidende Punkt, und was war die ursprüngliche Motivation zu sagen, hey, ich gehe jetzt auch beruflich in den Healthcare-Bereich?
Ich habe ziemlich lange für ein Medizintechnikunternehmen gearbeitet, was Blutdruckmessgeräte und Thermometer herstellt weltweit, mit knapp 3000 Mitarbeitern. Aber komme persönlich aus einer Ärztefamilie, mütterlicherseits schon in der 4. Generation. Und da beschäftigt man sich klar viel mit medizinischen Themen. Aber der Hauptauslöser, würde ich sagen, ist meine persönliche Erfahrung aus meinem Umfeld, wo ich gemerkt habe, dass unser System ziemlich reaktiv ist. Wir haben ein super Gesundheitssystem, sowohl auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich würde sagen, mitunter weltweit das führendste. Aber diese Spanne oder der Verlauf von einem reaktiven System in einem proaktiven System, das müssen wir alle gemeinsam schaffen, dass das möglich sein wird. Und bei mir war es wirklich sehr prägend, ohne dass ich jetzt hier in Zettel gehen möchte, aber das war der Auslöser. Ja.
Jetzt hast du, wenn wir es richtig recherchiert haben, in 21 dann eben aufgrund dieser Erfahrung, wie du es gerade angesprochen hast, Unique Health gegründet, hast ja auch beschrieben, mit deinem Background einen anderen Weg erstmal eingeschlagen, bevor du in die Healthcare-Branche gekommen bist. Wenn man jetzt mal, oder wenn du jetzt so zurückblickst und sagst, okay, die Gründung vor knapp, ja, ein bisschen mehr wie 3 Jahren, 3,5 Jahren, was hat dir aus der Vergangenheit in deinen anderen Tätigkeiten, also auch in so einem großen Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern, was hat dir geholfen bei der Gründung? Und was hättest du vielleicht damals nicht wirklich so erwartet, auch wenn du ja vorhin eingangs gesagt hast, das Healthcare-System Schweiz, also die Dachregion liegt relativ nah am See zusammen, man bekommt da so Einblicke, du hast also den familiären Background, aber gab es dann noch so einen Punkt, wo du sagst, also das hat mich komplett überrascht vor 3,5 Jahren, damit hätte ich nicht gerechnet?
Also du meinst innerhalb des
Na,
Gesundheitssystems?
bei deiner Gründung mit Unique Health, also wo du Unique Health gegründet hast, da kam ja die Entscheidung, so wie du es gerade beschrieben hast, und da hast du ja die Erfahrung in der Vergangenheit, die du mitgebracht hast, bringst du ja in deine Gründung ein. Und gab es aber dann trotzdem noch ein Thema, wo du sagst, also das hätte ich aus meiner Erfahrung anders erwartet, das hat dich überrascht? Oder gab es eher positiv, dass du gesagt hast, ich habe so viel Erfahrung, das hat eigentlich die Gründung und den Wachstum von Unique, und wir gehen ja gleich noch drauf ein, was ihr macht, ins Detail, eher be befeuert und beschleunigt?
Also, ich glaube, es ist immer eine Gratwanderung, ein Startup zu gründen. Also von der Vision von 0 auf 1 zu kommen, ist mal schon die erste Gratwanderung. Es im Nachhinein würde ich sagen, ist es, ich will da niemanden demotivieren, aber das ist schwieriger, als man denkt. Und ich verbinde es immer wieder auch in unserem Team, benutze ich immer die Metapher. Also, wenn man ein Startup gründen möchte, vor ungefähr 2 Monaten ist mir das Bild eingefallen. Ich gehe ab und zu gerne wandern. Und jeder von uns kennt das Matterhorn. Also, ich glaube, ich würde mal jedem raten, zum tiefsten Punkt vom Matterhorn zu laufen und einfach mal hochzuschauen. Und ich würde es vergleichen mit einem Startup-Marathon. Also, dass man einmal einfach raufschaut und schaut, okay, will ich da rauf? Also, will ich diese Hürde nehmen? Mit welchem Team will ich das machen? Wie setze ich mein Team zusammen? Und das habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt. Aber auf der anderen Seite ist man macht so viele Erfahrungen. Also jede Hürde, die man nimmt, bringt so viele Erfahrungen mit und man lernt sehr viel. Man lernt sehr intensiv und muss in die Tiefe gehen von Prozessen, die man bei einem Corporate vielleicht nicht selber gestaltet hat, sondern einfach selber ausübt. Und in einem Unternehmen muss man diese Prozesse selber gestalten. Und ein Startup ist zu Beginn mit Sicherheit eher chaotisch aufgebaut, bis dann eine gewisse Skalierungsphase kommt. Und in dieser Skalierungsphase ergeben sich Prozesse, wo man sich entwickelt als Unternehmen. Also wie eigentlich ein kleines Kind oder ein Baby, das sich dann entwickelt und das dann selbstständig wird und lernt, aber immer wieder Zuneigung braucht. Also so will ich diesen Prozess beschreiben. Ja.
Jetzt haben wir ja auch schon ein paar Mal Unique Health erwähnt. Jetzt, Flamur, hol uns doch mal ab. Was macht ihr genau und worum dreht sich euer Business?
Wir haben einen digitalen Gesundheitszwilling des Patienten kreiert, anhand von Lifestyle-Daten und anhand von Blutwerten. Und diesen digitalen Gesundheitszwilling machen wir auf Ebene Hausarzt, auf Ebene GP, machen wir zugänglich für die Hausärzte mit dem Ziel, dass sie ihren Patienten besser verstehen können und besser navigieren können. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Gesundheitssystem das Thema Prävention vernachlässigt hat und dass der Zyklus der Medizin, von Beginn der Medizin, wie wir das sagen können, Medizin 1.0 zu der diagnostischen oder industriellen Medizin, wo die Diagnostik und die Mechanik reinkam mit 2.0, jetzt zu Übergang zur Medizin 3.0, ist die Prävention eigentlich A, ein Paradigmawechsel, aber B, auch ein Paradigmawechsel, welches super systemrelevant sein wird, was dann auch die Kostensenkung angeht. Und unser Ziel ist es, klar, dass wir mit diesem digitalen Gesundheitszwilling die Hausärzte befähigen und auch gleichzeitig auch die Patienten befähigen, ihre Daten, ihre Werte besser zu verstehen und besser auswerten zu können. Und diesen Ist-Zustand der Gesundheit, Medizin ist meiner Meinung nach ein Ist-Zustand, diesen Ist-Zustand wahrzunehmen und anhand von diesem Ist-Zustand auch selber zu navigieren und seine Gesundheit proaktiv in die Hand zu nehmen. Als Patient und klar als Hausarzt im Backlog dann auch befähigt wird, zu reagieren.
Hast du gerade Patient, Arzt und die Parameter erwähnt? Wenn man jetzt mal so ein bisschen reinschaut, ist es ja doch schon auch eine Herausforderung, ein Spagat, weil ein Arzt natürlich mit diesen Werten, vielleicht, da gehen wir gleich noch drauf ein, wie man sich das auch in der Praxis vorstellen muss. Aber wie muss man sich jetzt dieses Verhältnis vorstellen, wenn ihr zwischen Patient und Arzt sitzt? Teilt ihr die Daten nachher im Endeffekt über diesen di digitalen Zwilling auf? Steht er komplett zur Verfügung oder bekommt der Patient einen anderen digitalen Zwilling wie der Arzt?
Also der Patient hat die Möglichkeit, primär alle seine Lifestyle-Daten wir haben, glaube ich, fast zu 90% von allen Wearables, also allen Fitness-Trackern haben wir eine Synchronisierung. Er kann diese Daten in einer Applikation, welche er hat, kann er einspielen. Da haben wir vier Scores, also Grundpfeiler kreiert. Wir haben einen Aktivitätsscore, wir haben einen Schlafscore, wir haben einen kardiovaskulären Score und wir haben einen Stressscore. Und diese Grundpfeiler, anhand diesen Grundpfeiler versteht er seine Daten, versteht er in welche Richtung das sich bewegt. Und auf der anderen Seite hat er die Möglichkeit, verschiedene Blutprofile bei seinem Hausarzt zu buchen, aber auch die bestehenden Blutprofile, welche er in der Vergangenheit schon gemacht hat, in diese Applikation einzulesen. Und wir haben zusätzlich einen KI-basierten Assistenten, den nennen wir Sidis. Das ist nach dem jüdischen Superhirn Boris Wilhelm Sidis genannt. Das war eine Hommage an Boris Wilhelm Sidis. Und Sidis analysiert deine Daten und coacht dich durch diesen Prozess auf Seite Patient. Auf Seite Hausarzt. Der Hausarzt hat ein Dashboard und das sind Live-Daten, die ihm zur Verfügung stehen von seinen jeweiligen Patienten und die interpretiert er selber im Backlog. Also im Backlog steht immer dein Hausarzt und navigiert dich und versteht auch deine Daten und hat auch die Möglichkeit, Querverbindungen zu verstehen, welche er dann auch navigieren kann.
Jetzt ist es in Deutschland zumindest so, ich vermute, dass es in der Schweiz ähnlich ist, dass unser Gesundheitssystem ja präventiv denken muss zukünftig, weil wir es gar nicht mehr anders managen können. Nur das Thema, was ich in meiner Vergangenheit gesehen habe, und die Zuhörer wissen das ja, dass ich auch im Bereich Prävention damals mit meinem Startup unterwegs war, ist, dass sowohl auf Patientenseite, also ich würde sagen, dass auf der Seite vielleicht von Gesundheitssystemen höherer Need da ist oder im Problembewusstsein als auf der Patientenseite, weil die Patienten meistens gar nicht so weit vorausdenken, sondern sich erst der Probleme bewusst werden, wenn sie dann wirklich auftauchen. Und jetzt ist es ja gar nicht so einfach zu überlegen, wenn es zwar ein super wichtiges Thema ist, aber man das Thema erst trotzdem erklären muss, warum es wichtig ist. Wen adressiert man denn da zuerst? Adressiert man da zuerst die Nutzer oder geht man auf die Ärzte aktiv zu? Wie bringt man das Thema oder euer Thema da gezielt in den Markt?
Wir haben uns auf die Ärzte fokussiert. Als primär, ich bin ein bisschen heiser und ich hoffe, dass meine Stimme sich auflockert. Ich versuche heute Vormittag nicht so viel zu sprechen. Und ich hoffe, man versteht mich gut, trotz meinem Schweizer Akzent und meiner Stimme. Sehr gut. Wir adressieren hier die Ärzte. Also wir wollen systemrelevant sein. Das war unser Anliegen schon vor 3,5, 4 Jahren, als wir gestartet sind. Wir wollen kein Medical Retail. Wir glauben, dass nur systemrelevante Lösungen auch Effizienz reinbringen und auch unser Gesundheitssystem dann auch die Kostenstrukturen senken werden. Und für uns ist es wichtig, dass wir ich glaube, es ist nicht einfach, Arzt zu werden. So, und ich bin davon überzeugt, wir haben sehr gute Ärzte überall. Und wir müssen den Ärzten ein Tool in die Hand geben, in dem, dass sie wieder ihre Kernaufgabe sehen können. Also ich mache hier vielleicht ein bisschen eine plakative Verbindung. Also ich habe das Gefühl, und ich will dann nicht despektierlich sein, dass viele Ärzte sind zum Teil Fließbandarbeiter. Sie machen zum Teil die gleichen Aufgaben über die Jahrzehnte hinaus. Unser Ziel ist es, zu diesem Fließbandarbeiter zum Piloten zu machen. Ein Pilot fliegt ungefähr 4% oder 5% fliegt er selber das Flugzeug. Den Rest interpretiert er Daten anhand von seinem Cockpit. Und das mit Unique Health wird der Arzt zu einem Piloten, vom Fließbandarbeiter zum Piloten, indem er versteht, wie das Cockpit, sein Patient, funktioniert, wie er diese Daten navigieren kann, wie er vorbeugen kann, wie er erkennen kann. Und ich glaube, das ist die Kernaufgabe eines Arztes. Also ich bin davon überzeugt, dass wir mit Hilfe der KI nicht nur eine menschlicheres Gesundheitssystem haben werden, sondern auch kosteneffizienter arbeiten werden können in Zukunft.
Jetzt hast du ein schönes Bild aufgemacht mit dem Fließbandarbeiter und dem Piloten. Jetzt lass uns vielleicht gerade mal in dem Bereich bleiben, diese bildliche Vorstellung. Und zwar lass uns mal reinschauen oder gib unseren Zuhörern und uns mal einen Einblick. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ihr, du hast gesagt, ihr adressiert die Lösung an den Arzt. Der Arzt hat eure Lösung. Patient kommt zu ihm, empfiehlt die Lösung. Wie geht's dann weiter? Kannst du mal so einen Case beschreiben, wie das durchläuft? Und dann vielleicht, du hast ja gesagt, es gibt vier Säulen. Vielleicht dann anhand einer Auffälligkeit eines bestimmten Markers in einer Säule, wie ist dann die weitere Therapie? Weil er hat ja dann diesen Hinweis, dass es zum Beispiel im Schlaf, ne, nicht passt. Dann muss ja auch eine Intervention rein am Ende des Tages. Also die Daten müssen ja auch präventiv so gewandelt werden, dass sie in der Prävention ankommen, sage ich jetzt mal. Kannst du uns da mal wirklich so vielleicht auch wieder ein plakatives Bild geben?
Ich glaube, das Einfachste wäre, wenn wir mal mit dem kardiovaskulären Setup beginnen. Also uns und vor allem den Patienten muss es bewusst sein, dass 50% der Herzinfarkte tödlich enden. Das ist belegt und auch die restlichen, auch wenn man einen Infarkt überlebt, kämpft man eigentlich mit Folgen. Über die Jahrzehnte kämpft man mit verschiedenen Folgen. Wie Arteriosklerose entsteht und wie kardiovaskuläre Erkrankungen entstehen, das sollte uns allen bewusst sein, dass da der Lifestyle eigentlich einen großen Impact darauf hat. Wenn ich jetzt zwischen 30 und 50 bin und das Gefühl habe, dass ich durch meinen gestressten Alltag etc. mein Herz besser verstehen möchte und Werte wie die Apo-Werte, die Lipoproteine noch dazu messen möchte, dann haben wir spezifisch Blutprofile kreiert, welches wir schon für die Hausärzte zugänglich machen. Die kann ich bei meinem Hausarzt buchen. Ich entnehme Blut auf Ebene von meinem Hausarzt und verbinde mein Blutprofil mit meinen Wearables, die ich trage. Und unsere Applikation teilt sie auf in diese vier verschiedenen Scores. Und so bekomme ich eigentlich die Applikation bei meinem Hausarzt. Die gleichen Daten stehen dem Hausarzt zur Verfügung, indem er sieht, wie ist meine Herzvariabilität jetzt, wie ist sie in 2, 3 Wochen, wie war sie in der Vergangenheit. Das sind Daten, die er bis dato nicht von mir hatte und die teile ich mit meinem Hausarzt. Anhand von diesem Impact und anhand von meinen Blutwerten, die ich intravenös bei ihm gemacht habe, kreieren wir den ersten digitalen Gesundheitszwilling. Also und darauf hinaus bauen wir noch mit weiteren Features auf. Aber ich glaube, da hätte ich euch gerne noch ein NDA zugeschickt. Spaß. Das ist so der erste Schritt, den wir schon etabliert haben, den wir schon getestet haben, den wir schon in X Praxen hier in der Schweiz, jetzt auch in Deutschland getestet haben, um zu sehen, wie fit ist unsere Lösung, wie sinnvoll ist unsere Lösung. Und dass es uns wirklich super gefreut hat, vor 2 Wochen haben wir von verschiedenen Ärzten Feedback bekommen und da war so von 10 bis 13, 14% konnte man schon anhand von diesen Kombinationen schon Tendenzen sehen, die man vorher wirklich nicht gesehen hat. Und das war dann die Überraschung für uns und als Feedback natürlich hat uns das enorm gefreut, aber auch die Ärzte selber hat es gefreut, weil sie sehen, okay, es kreiert einen riesigen Mehrwert für uns und anhand von diesem Mehrwert wollen wir natürlich aufbauen.
Jetzt hast du ein bisschen beschrieben, was ihr jetzt an diesem Beispiel, hast du beschrieben, wie ihr das auch so ein bisschen dokumentiert und wie ihr es den Ärzten zur Verfügung stellt und was sie auch rausziehen können. Ich würde noch mal ganz kurz einen kleinen Schwenk zurück machen in die Erstansprache zu den Ärzten. Also ihr habt die ja irgendwie überzeugt, dass sie eure Lösung für sinnig erachten. Und das, ich weiß das sehr gut, weil ich eben auch eine Frau habe, die Ärztin ist. Und du hast es mit Fließbandarbeit verglichen. Die sind ja sehr stark gefangen in ihrem Alltag auch einfach, was sie da eben Tag für Tag eben abarbeiten müssen. Wie schafft man da so das Awareness für das Thema, dass sie sich überhaupt damit beschäftigen? Und wie seid ihr dann an die ersten Ärzte gekommen, damit sie das eben auch testen und euch dieses Feedback geben können heute?
Ja, also da gehen wir wieder zurück zum Anfang des Gesprächs. Von 0 auf 1 zu kommen, ist immer dieser Matterhorn-Prinzip, das ich so sehr gerne so nenne, wo man eigentlich sehr steile Wege gehen muss und sehr viel Geduld mitbringen muss. Genau das, was du ansprichst, ich glaube, das mit Fließbandarbeit, das meine ich null despektierlich, sondern es soll einfach ein Verständnis sein, was wir von den Ärzten erwarten. Wir erwarten von den Ärzten, dass sie menschlich und übermenschlich gleichzeitig sind. Das geht gar nicht. Also die Ärzte sind grundsätzlich auch Menschen, so wie wir auch, mit einem enormen Stresspensum. Und das, was sie in den letzten Jahren, also wir wissen, was sehr im Jahr 2020 bis 2022 alles passiert ist. Das war übermenschlich, was geleistet wurde. Und ich glaube, dass den Ärzten bewusst ist, dass die KI effizienter ist in der Diagnostik als ein Human Being, als ein menschliches Wesen. Und wir müssen diese Kombination müssen wir dringend stellen. Und das ist unser Ziel. Unser Ziel ist, dass wir den Arzt und den Patienten gleichzeitig befähigen. Dass der Arzt immer im Backlog ist, nochmal zum Bild Pilot zu kommen, dass er immer im Backlog ist und dass er eigentlich graduell Effizienz reinbringt in seinem Alltag. Und da sind wir davon überzeugt, dass wir das jetzt in Kleinen geschafft haben. Und jetzt aufbauen und wir das im Großen gemeinsam mit den Ärzten auch skalieren wollen und lernen wollen und weitere Datenpunkte mit einbringen möchten, so dass wir genau das verhindern können, dass schlussendlich das eine Quote von Bill Gates vor einigen Monaten, wo er meinte, dass in 10 Jahren brauchen wir keine Ärzte mehr. Ich bin davon nicht überzeugt. Ich möchte es schaffen, dass wir auch in 20 Jahren Ärzte brauchen, und zwar als sehr gute Piloten in der Medizin, die uns verstehen, die uns vielleicht auch durch ihre Erfahrung, durch das, es klingt ein bisschen noch plakativer, durch das Riechen, durch das Anfassen, durch das Sehen noch bessere Entscheidungen treffen können und effizienter navigieren können.
Also ich höre so ein bisschen raus. Am Anfang ist es viel, wir sagen Klinkenputzen, viel Hustling, die ersten Partner zu überzeugen, und dann wird es mit der Zeit ein bisschen einfacher, weil man ja wahrscheinlich auch schon was vorzeigen kann und Referenzen hat. Habe ich das so richtig
Genau
zusammengefasst?
so, ja, genau so, Peter. Es ist wirklich so. Also am Anfang ist es so die ersten Praxen zu überzeugen, war schon ein bisschen eine Mammutsaufgabe. Und dann mit der Zeit, und das ist klar, das ist es immer noch, es ist nie einfach, aber wir bleiben dran. Es macht sehr viel Spaß, wenn man Feedback bekommt, indem man weiß, okay, man hatte eine Auswirkung und es funktioniert, das, was wir machen, dann ist es motivierend für uns beide, sowohl für die Ärzte, aber auch klar auch für uns.
Jetzt an dem Punkt, Flammer, vielleicht direkt nachgefragt, wie sieht dann das Businessmodell aus? Also sprich Richtung Reimbursement, weil bezahlt der Arzt euch, oder bezahlt der Patient auf Selbstzahlerbasis, oder seid ihr sogar, ich meine, wir haben unterschiedliche Systeme, Schweiz und Deutschland, was die Versicherungswelt angeht. Bezahlen das bei euch zum Beispiel in der Schweiz die Versicherer, und gibt es schon Erfahrungswerte auch Richtung Deutschland?
Also ich würde nicht klassisch sagen, dass wir nur im Selbstzahler-Modus sind, aber primär jetzt ist unser Revenue Stream, dass wir den Selbstzahler adressieren. Ich kenne die Tarife in Deutschland nicht ganz genau. In der Schweiz verrechnen wir wirklich die regulären Tarife, das sind die niedrigsten Tarife, die man hat, die auch regulär die Werte sind, die bei Hausärzten verrechnet werden. In privaten Kliniken etc. ist das der Faktor zum Teil mal 4 bis mal 7. Bei uns haben wir keinen Faktor, sondern wir kumulieren das direkt an den Patienten und im Moment adressieren wir den Selbstzahler. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, es wird nicht anders gehen in Zukunft. Also als Patient müssen wir mehr Eigenverantwortung mitbringen für unsere Gesundheit. Wir können uns nicht auf das System stützen und das System weiterhin belasten, weil wir haben es schon belastet. Also wir müssen als Patient eigenverantwortlicher agieren. Und das bedeutet, dass wir für eine proaktivere Gesundheit auch etwas dafür bezahlen müssen. Weil anders wird es in diesem Gesundheitssystem, was eigentlich gut ist, nicht gehen. Und für die Ärzte sind wir dabei, gemeinsam einen Revenue Stream zu erstellen, was dann partizipativ für beide sinnvoll ist.
Ja, jetzt kannst du ja schon ein paar Jährchen Erfahrung auch zurückgreifen. Da könnte ich mir vorstellen, du hast es beschrieben als ein Erklimmen eines Berges. Was waren denn so die Zwischenstationen, um in dem Bild zu bleiben? Was sind so Meilensteine gewesen auf dieser Wanderung oder des Bergsteigens, die dich besonders stolz gemacht haben?
Also das Aktuellste, als in den letzten 2,5 Monaten wirklich mehrere Feedbacks reinkamen von den Ärzten, die den Mehrwert gesehen haben, die Krankheiten oder Tendenzen gesehen haben, die sie vorher nicht auf dem Radar hatten. Das war für uns, glaube ich, das war schon in unserem Team ein Festtag, weil wir das Ziel erreicht haben, das große Ziel von den letzten 3 Jahren. Und zwischen Ziele sind immer Mitarbeiter, sind immer Menschen. Menschen, die kommen, die man inspirieren kann und die einen Mehrwert von unserer Vision mitnehmen. Können Internships sein, die zu uns kommen und die nach 6 Monaten wirklich das Gefühl haben, sie haben mehr gelernt als in ihrem Masterstudium. Anhand von 6 Monaten. Und das ist ein Erfolg für uns. Also wenn wir Leute beflügeln können, wenn wir Menschen inspirieren können, die mit uns arbeiten und uns auch inspirieren können, dann sind das so kleine Milestones, die man erreicht. Ja.
Jetzt hast du gerade ausgeführt, was für euch im Team und auch für dich die Erfolge waren. Lass uns mal so ein bisschen nach vorne schauen. Was sind so die nächsten Steps, die ihr euch jetzt vorgenommen habt? Da vielleicht auch die Frage direkt verbunden. Ihr werdet ja wahrscheinlich nicht nur in der Dachregion ag agieren, sondern ihr werdet ja vielleicht Europa oder weltweit agieren, ist die Frage. Also wo geht die Reise hin? Und was ist jetzt bei euch jetzt auch geplant? Und das ist eben so eine Frage, die mir noch gerade im Kopf rumgeht, vor allem in Deutschland. Weil ihr habt ja sehr viele Daten, auf die ihr zurückgreift. Und wir haben ja in Deutschland gerade dieses Thema mit dieser elektronischen Patientenakte. Ist das für euch auch ein Thema? Beschäftigt ihr euch auch damit, dass die Daten, die da drin sind, mit euren Daten kombiniert werden können, um noch ein besseres Bild zu bekommen?
Das wäre super spannend. Das wäre super spannend, so eine Synchronisierung zu haben, Teil der EPA zu sein. Das heißt in Deutschland EPA, oder? Teil der EPA zu sein, wär sicher sinnvoll auch, dass man hier irgendein Hybridmodell schaffen kann, Symbiosen schaffen kann und so einen Mehrwert kreiert auch. Das ist für uns Teil des Gesundheitssystems zu sein. Das ist unser Antrieb und deshalb gibt es uns. Also das ist sozusagen unsere Metavision, dass wir Teil des Systems sein möchten und nicht parallele Systeme aufbauen wollen. Wir, ja.
Da vielleicht kurz nachgefragt, Flamur, ihr habt ja, wenn ich es richtig weiß, ne, also in Deutschland heißt es ja EPA, das ist richtig angemerkt, ihr habt ja Patientendossier, ne, glaube ich, heißt es bei euch in der Schweiz.
Ja.
Seid ihr da schon auf dem Weg, das zu synchronisieren oder wo steht ihr da?
In der Schweiz ist es ein bisschen komplizierter, was das Patientendossier angeht. Ich glaube, es ist im Moment Deutschland führender oder weiter vorne. In der Schweiz gibt es auch verschiedene Regulierungen, wo man sogenannte Stammgemeinschaften gebildet hat. Da kommt ein bisschen bei uns, der Kantönligeist bei uns hat sehr viel Vorteile, ab und zu hat er auch Nachteile. In diesem Fall hat es ein bisschen ein Nachteil. Aber ich glaube, auch da sind wir dabei, auf einer politischen Ebene gute Lösungen zu finden, wo wir das national auch gut regulieren werden. Da bin ich überzeugt. Und auch da stellen wir uns sicherlich vor, dass wir ein Teil davon sind. Und ja, mal sehen, wie es kommen wird. Aber auf deine Frage, ob unsere Ambition international ist. Auf jeden Fall ja. Aber zuerst wollen wir sehen, wie wir uns in Deutschland etablieren können. Da haben wir schon einige Ideen und einige interessante Projekte, die auf uns zugekommen sind. Und jetzt schauen wir, wie können wir uns im deutschen Markt etablieren. Das finde ich super spannend. Ich finde Deutschland als Land sehr spannend, aber auch als System sehr spannend, weil es eine zum Teil einheitlicher ist in dem Maße jetzt als die Schweiz im Vergleich.
Ja, danke dir erstmal zu den Einblicken, die du jetzt mit uns geteilt hast. Also ich glaube, wir haben jetzt besser verstanden, was ihr tut, wie ihr es macht und auch wie euer Geschäftsmodell ist. Auch spannend. Ich bin wirklich gespannt, was dann so die Learnings sind beim Entern des deutschen Marktes sozusagen. Da müssen wir
Hast du
vielleicht dann
auch so einen
nochmal.
Tipp, Peter? Auf was sollen wir achten in Deutschland?
Das ist eine sehr große Frage. Aber es. Ich glaube, da könnte Matthias auf jeden Fall eine gute Adresse sein bezüglich der Krankenkassen, weil ohne Krankenkassen geht bei uns relativ wenig, meine Erfahrung zumindest. Das heißt, da wäre auf jeden Fall mal ein Punkt. Wobei ich schon auch sehe, den Punkt, den du angesprochen hast, dass immer mehr Leute auch bereit sind, in ihre Gesundheit zu investieren. Aber da seid ihr aus meiner Erfahrung in der Schweiz schon weiter, als wir es in Deutschland sind. So zumindest die erste Erfahrung, die ich jetzt bei meiner letzten Gründung irgendwie in dem Bereich sammeln durfte. Aber da lass uns gerne dann nochmal bei Gelegenheit genauer austauschen.
Peter, ganz kurz, ich grätsche nur ganz kurz noch
Ja.
rein. Also ein Tipp wirklich, was mir spontan einfällt, wenn du nach Deutschland gehst, dann würde ich dir empfehlen, das Wort digitaler Zwilling vielleicht zu vermeiden und anders zu benennen, weil ich könnte mir vorstellen, es gibt viele im System, die Schnappatmung bekommen bei dem Begriff, insbesondere was Datenschutz und das ganze Thema angeht. Also das wäre so mal der erste Tipp. Rest muss man einfach schauen. So, Peter, sorry.
Dankeschön. Ja, Flomo, wir versuchen immer so, wenn wir uns gegen Ende des Podcasts bewegen, versuchen wir auch nochmal zwei persönliche Rapid-Fire-Questions zu stellen immer. Und da kommen immer ganz interessante Tipps bei raus. Und die würden wir natürlich auch gerne dir stellen. Und ich würde jetzt einfach mal den mit der ersten Frage loslegen. Und Matthias stellt dann die zweite. Wenn du an deine Tagesroutine denkst, vielleicht zum Beispiel morgens, was ist so das Erste, was du tust, um zum Beispiel gesund in den Tag zu starten oder gesund aus dem Tag herauszugehen, gibt es irgendeine Routine, die du dir zurechtgelegt hast, wo du sagst, hey, da tue ich selbst auch was persönlich für meine Gesundheit?
Früher habe ich immer so 10 bis 15 Minuten einfach meditiert, Atemübungen gemacht. Im Moment ist es ein bisschen hektischer. Da habe ich immer mein heißes, mittelwarmes Glas Wasser, ab und zu vielleicht ein bisschen Zitronensaft rein und so starte ich in den Tag. Ich finde, das ist so mein kleines Ritual. Ja. Und ab und zu noch ein Matcha-Tee, klassisch. Japanisch, vielleicht so zweimal in der Woche ein Matcha-Tee, damit man einen Kick bekommt und der bis zum Mittag reicht. Ja, das sind so meine Rituale, an denen ich plus minus gebunden bin.
Die zweite Frage direkt angeschlossen. Es gibt ja ganz viele Gesundheitsmythen, die draußen rumschwirren. Und jetzt hast du ja viel gesehen, hast auch viele Daten sicherlich gesehen. Gibt es einen Mythos, wo du sagst, okay, also den würde ich gerne aus der Welt räumen, dann hast du jetzt die Chance und die Plattform, diesen Gesundheitsmythos ein für alle Mal zu entkräften und zu belegen, dass es eben ein Mythos ist und nicht stimmt?
Schwierig. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, was wir supplementieren. Und dass eine gesunde Ernährung ohne sehr viel Supplementierung eigentlich seinen Zweck erfüllt. Und ich glaube, dass Leute unter 20 sich nicht supplementieren sollten per se. Und dass man da einfach ein bisschen in der Zukunft gemeinsam mit den Ärzten, mit den Hausärzten, dass man da diesen Backlog besser nutzt. Das ist, weil jetzt fällt mir im Moment gerade nicht ein Mythos ein, was ich jetzt hier dekodieren möchte, weil es mir per se jetzt gleich nicht einfällt.
Also das heißt, zumindestens nicht blind irgendwas zuführen, wo man gar nicht weiß, ob man irgendwie ausreichend damit versorgt ist, das mal genauer zu analysieren und zu schauen, hey, was macht überhaupt wirklich Sinn und was ist vielleicht dann auch nur, ja, werbetechnisch sehr gut in die Gesellschaft gestreut.
Genau, also einfach mal genau das, hinterfragen, was nehme ich überhaupt und was brauche ich und in Rücksprache mit den Ärzten, mit eventuell einem weiteren Blutbild, dass man sieht, was benötige ich, was benötige ich nicht. Genau das.
Ich kann mir vorstellen, dass so der ein oder andere Hörer, Hörerin jetzt noch weiter neugierig ist auf das, was ihr tut. Deswegen, wo kann man mehr erfahren zu Unique Health? Wo findet man euch am besten? Wo kann man sich vielleicht auch mit dir austauschen? Und um noch eine dritte Frage nachzuschießen, wer sollte sich denn unbedingt bei euch melden?
Also wir sind, unsere Website ist unique.com. Ich bin auf LinkedIn sehr gut erreichbar. Wir haben, die Website ist eigentlich ziemlich generisch, eine Landingpage. Wir haben für die Ärzte haben wir andere Sign-up-Systeme. Und ich denke, am besten Menschen, die in Kliniken arbeiten in Deutschland, die sagen, okay, unsere Klinik würde gern so ein System testen, was wirklich Plug and Play ist. Wir können uns relativ schnell integrieren auch sowohl in KISS wie PIS oder LIS-Systeme. Ja, oder Ärzte, die sagen, gut, wir wollen das mit euch in Deutschland testen und die können sich sehr gern bei mir oder bei Nikola oder bei anderen Teammitgliedern direkt melden, auf LinkedIn, per Mail, auf den meisten Kanälen sind wir eigentlich gut erreichbar.
Ja, Flamme, dann sagen wir vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Wir packen natürlich, damit du schneller gefunden werden kannst und die Personen, wenn sie sich angesprochen fühlen, euch oder dich direkt finden, die Links zur Homepage und zu deinem Profil und zu Unique bei LinkedIn in die Shownotes des Podcasts auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir sagen vielen lieben Dank, lieber Flamau, für die Einblicke. Und ja, wir freuen uns, Peter, würde ich sagen, auf die nächste Folge mit dir in der kommenden Woche. Unsere Quick-Tipp-Folge, wo wir einfach nochmal ein bisschen schneller reinschauen, ne, so quick and dirty, welche Tipps und Tricks du auch noch in dem Gründerleben in den letzten 3,5 Jahren erlebt hast. Also vielen Dank für deine Zeit. Ja, und dann bis kommende Woche, lieber Flamer. Dankeschön.
Herzlichen Dank euch, Matthias. Herzlichen Dank dir, Peter. Ich finde es super, was ihr macht. Ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Und danke, besten Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte und euch Unique Health näher bringen konnte.
Danke auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Dankeschön.